Studio ZX präsentiert Marken des Jahrhunderts mit Raphael Kiel.
Ich bin Raphael Gehl, Trendscout bei Vitra und ich freue mich, Sie durch den Podcast Marken des Jahrhunderts zu führen. Ein Podcast, in dem wir in die spannende Welt von Unternehmen eintauchen und ihre Geschichten kennenlernen. Dazu haben wir Unternehmerinnen und Unternehmer namhafter deutscher Marken eingeladen, um sie zu fragen, was hat denn ihre Marke groß gemacht? Eine besondere Frage steht immer am Anfang dieses Podcasts. Wie klingt eigentlich ihre Marke? Hören Sie das? Das ist der Sound der Marken des Jahrhunderts. Zwischen 20 und 80 Millisekunden braucht unser Gehirn, um ein Geräusch zu erkennen. Haben wir schon mal gehört? Kommen Erinnerungen in unseren Kopf. Erinnerungen an die Bonbons unserer Kindheit, an das erste eigene Auto, das tägliche Einkaufen im Lieblingssupermarkt. Das nennt man Markenbindung. Und Markenbindung ist ein kostbares Gut. Vertrauen, Wärme, Verbundenheit. Mit der Lieblingsmarke führt man eine innige Beziehung. Und das ein Leben lang. In diesem Podcast will ich also herausfinden, was die vorgestellten Marken zu einer Marke des Jahrhunderts macht. Welche Themen sie anders angehen und wie man einer Marke in der Transformation treu bleibt. Denn diese Podcast-Reihe steht unter dem großen Überthema Transformation. Ich bin gespannt, was mir die Köpfe hinter den Marken des Jahrhunderts dazu sagen können.
Knock on wood. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Holz. Holz ist einer der ältesten Bau- und Werkstoffe überhaupt. Schon immer werden Werkzeuge, Möbel und ganze Häuser aus Holz hergestellt. Aus der Mode kommt das Material dabei nie. Heutzutage wird Holz als Baustoff der Zukunft gehandelt, unter anderem sogar für Hochhäuser. Und auch in Deutschland haben wir viele Unternehmen, die sich auf Holz spezialisiert haben. Das beste Beispiel, die Firma Fleiderer. Wer sich im Bereich Holzwerkstoffe auskennt, kommt an Fleiderer nicht vorbei. Seit über 100 Jahren ist das Unternehmen dort eine echte Hausnummer. Und das Erfolgsrezept? Fleiderer hat früh angefangen, sich auf die Transformation einzustellen. Hätten wir nicht vor 10 Jahren die Transformation eingeleitet, wären wir heute nicht mehr am Markt, sagt der heutige Gast dieser Folge, Stefan Zinn. Er ist CCO von Fleiderer. Und schon früh hat Fleiderer erkannt, dass Markt, Kunden und Natur nachhaltige Lösungen fordern. Und Fleiderer hat rechtzeitig reagiert. Heute ist Fleiderer deshalb ein echter Vorreiter in Sachen Sustainability und Kreislaufwirtschaft. Trotzdem gibt es natürlich noch Fragen. Und die stellt Raphael heute Stefan Zinn. Wie verwandelt man eine Marke vom Monomarken in ein Dachmarkengeschäft? Steht Kreislaufwirtschaft im Konflikt mit der Produktqualität? Und wie klingt eigentlich das Unternehmen Fleiderer? Naja, Raphael Gilgen wird's herausfinden. Also, viel Spaß mit der Folge. Los geht's.
Herzlich willkommen und hallo da draußen zu einer weiteren Folge vom Podcast Marken des Jahrhunderts. Heute bei mir zu Gast Stefan Zinn vom Unternehmen Fleiderer. Herzlich willkommen, Herr Zinn.
Herzlichen Dank, freue mich drauf.
Ja, und wir starten jetzt gleich mal mit dem Geräusch, was Sie mitgebracht haben und hören da mal rein.
Das Geräusch. Das Geräusch. Das Geräusch.
Herr Zinn, klären Sie uns auf. Was war das?
Das ist ein sehr typisches Geräusch aus unserer Fertigung. Wir veredeln ja Rohspanplatten mit dekorativen Oberflächen und man hört, wie an einer sogenannten Kurztaktpresse die Holzwerkstoffplatte reingezogen wird in die Presse und die obere und untere Papierbahn. Die Presse schließt sich dann, das Ganze wird miteinander verbacken und danach öffnet sich die Presse wieder und die Platte kommt heraus.
Wow, und ich als ehemaliger Schreiner kann das ja sagen, ein Holzspan, der Karriere macht, landet am Ende in einer ihrer Plattenhetzin. Ist das so?
Genau so ist das, so sollte es sein. Und wir wollen dafür sorgen, dass es möglichst viele Holzspäne werden.
Und jetzt lass uns mal kurz zurückschauen. Die Marke Fleider gibt es seit über 100 Jahren. Wie ist das Unternehmen eigentlich gestartet und wo stehen Sie heute?
Das Unternehmen wurde 1894 als Flößerei und Holzhandel gegründet, hat sich dann sehr schnell weiterentwickelt, wurde umgesiedelt von Heilbronn nach Neumarkt, wo wir heute noch sitzen. 1958 haben wir die ersten Schichtstoffplatten produziert, 1962 die ersten Spanplatten. Und ja, heute sind wir ein europäisch agierendes Unternehmen. Wir produzieren fast ausschließlich in Deutschland. Alle unsere Spanplatten und Holzwerkstoffe werden in Deutschland produziert, an 5 Standorten mit 2200 Mitarbeitern. Zudem haben wir noch eine Produktion für unseren Leim in Polen. Und wir sehen uns als führend in wesentlichen Segmenten in Deutschland, aber auch als ein führender europäischer Hersteller mit der Ausrichtung auf hochwertige Produkte für den Möbelbau, den Küchenbau, den Innenausbau. Und wir haben auch noch konstruktive Produkte für konstruktive Anwendungen.
Wow, das ist ja mal ein super breites Portfolio. Ich möchte mal gerade zurückgehen, das habe ich selbst auch nicht gewusst. Auch als Flößerer ist das Unternehmen damals gestartet, in Heilbronn,
ja,
auf dem,
ja,
Neckar dann.
Ja, und aber fragen Sie mich nicht so viele Details, war ein bisschen vor meiner Zeit.
Okay, cool. Ja, dann gehe ich wieder jetzt mit Ihnen direkt ins Jetzt zurück. Als Sie das vorher so erzählt haben, Sie sind ja sehr wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie ja sehr wahrscheinlich in jedem 10. deutschen Haushalt vertreten sind mit Ihren Werkstoffen, oder?
Also wir würden sagen, der Prozentsatz ist höher. Wir schätzen mal so unseren Marktanteil bei einigen Produktgruppen in Deutschland bei um die 20%. Aber das ist immer schwierig zu messen. Aber man kann eigentlich davon ausgehen, im Bereich Möbel, Küchen, Innenausbau, auch in öffentlichen Gebäuden sind wir sehr breit vertreten.
Okay, man könnte auch sagen Fleiderer Inside. Was zeichnet denn Ihre Produkte aus?
Unsere Produkte zeichnet aus, dass wir sehr ressourcenschonend Originalprodukte im Grunde genommen nachstellen. Wenn Sie eine Küchenarbeitsplatte aus Stein nehmen, können Sie die sehr teuer in einem echten Marmor oder Granit kaufen. Oder Sie können eine Holzwerkstoffplatte kaufen, die von uns gefertigt ist oder von unseren Marktbegleitern, die mit einem HPL beschichtet ist und die von der Optik und Haptik sehr, sehr nah an eine Steinoberfläche herankommt, aber für den Nutzer a. deutlich günstiger ist und b. auch in der täglichen Handhabung durchaus Vorteile hat. Und das gilt jetzt nicht nur für eine Arbeitsplatte. Da können Sie praktisch alle Elemente einer Küche, eines Wohnzimmerschrankes, eines Kleiderschrankes nehmen. Also am Ende des Tages produzieren wir bzw. unsere Kunden für den Volumenmarkt erschwingliche Möbel, Innenausbauprodukte, Küchen, die in Optik und Haptik heutzutage 1A sind und sehr authentisch sind mit Originalmaterialien.
Und Sie sind ja auch im Vorgespräch diesen Beweis angetreten, dass es auch aus der nahen Entfernung, auch für einen Fachmann schwierig ist, das zu erkennen mittlerweile. Weil die Technologien sind ja mittlerweile ziemlich weit, dass sie den Stein, den besagten, oder ich sag mal, das jeweilige Holz, was der Kunde sich ausgesucht hat, sehr gut abbilden können.
Das ist so und da ist auch gerade in den letzten 10 Jahren sehr viel passiert. Ich bin jetzt 11 Jahre bei Fleiderer und die Druckdekore, die wir ja auch einkaufen, die produzieren wir nicht selber. Die Druckdekore haben heute eine ganz andere Qualität und Tiefe und Druckschärfe. Die Oberflächen haben sich geändert und in der Tat, selbst Experten können auf 2 Meter Abstand eigentlich nicht erkennen, ist das ein Holzfurnier oder ist das ein Druckdekor.
Wir kommen ja nachher nochmal zu diesen ökologischen Themen, die ja auch da total drinstecken. Es liegt ja nahe, die abzufragen. Bei der Vielzahl der Produkte, mit denen Sie vorhin eingestiegen sind, was ist denn da bei Ihnen der Bestseller?
Da kann ich kein einzelnes Produkt herausgreifen. Wir haben nahezu 900 Dekore im Programm, wir haben viele Oberflächen. Am Ende des Tages zählt das System unsere DNA ist, dass wir ein breites Produktsystem anbieten, mit dem unsere Kunden, sei es Möbelindustrie, sei es Schreiner oder andere Verarbeiter, für die jeweiligen Anwendungen mit unterschiedlichen Technologien die Dekore und Oberflächen finden. Und wir können Dekore und Oberfläche so fertigen, dass wir einen Dekorverbund haben. Das heißt, ist jetzt egal, ob Sie die Arbeitsplatte nehmen oder den Korpus oder die Küchenfront. Am Ende des Tages können Sie alles Dekor gleich mit gleichen Oberflächen herstellen. Und das zeichnet Flyderer aus. Da sind wir extrem breit aufgestellt. Insofern kann ich kein einzelnes Produkt herausheben. Wir haben aber gerade im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie ein neues Produkt auf den Markt gebracht, Organic Board, mit einem nachhaltigen Leimsystem. Das könnte eventuell der Bestseller der Zukunft werden.
Okay, aber nochmal drauf zurück. Das heißt jetzt für einen, der nicht so tief drin sind, Ihre, in Anführungsstrichen, Kreateure oder die, die am Ende ja was aus ihren Produkten machen, das sind die holzverarbeitenden Betriebe, ob das der Schreiner um die Ecke ist, ob das der Möbel-Einzelhandel ist, also die Hersteller. Das heißt, die haben quasi eine wunderbare Vielfalt von ihren Produkten, wo sie dann halt für den Kunden das Beste machen können, dass es nachher wirklich stimmig ausschaut.
Das ist so. Und wir haben eine Vielzahl unterschiedlicher Trägermaterialien. Gibt es ja auch noch Sonderthemen wie Brandschutz, Feuchtigkeitsunempfindlichkeit und so weiter. Das wird jetzt sehr technisch. Dann, wie gesagt, sehr viele Dekore und Oberflächen. Wenn Sie das alles kombinieren, können Sie theoretisch eine Vielzahl von fast 800.000 Artikeln ausmultiplizieren. Die verkaufen wir nicht, ja, aber wir verkaufen über 30.000.
Jetzt liegt natürlich eine Frage auf der Hand. Ich hatte ja das Unternehmen Mewa im Podcast, die ja in Anführungsstrichen mit einem Lappen gestartet sind. Jetzt können wir sagen, das ist ja total niedrigschwellig. Jetzt auch eine Spanplatte, man neigt ja dazu, dass man sagt, okay, was ist daran noch, kann man sich überhaupt noch differenzieren, was können Sie eigentlich anders machen als die Konkurrenz, als Ihre Mitbewerber?
Das ist bei den Volumenprodukten, die wir auch vermarkten, durchaus schwierig. Und da kann man sich jetzt streiten, ob das eine Dekor schöner ist als das andere. Auch andere haben schöne Dekor, das kann man nicht in Abrede stellen. Wir haben sicherlich in der Technologie ein extrem breites Programm an sehr speziellen Trägerplatten, die in unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden. Da ist Möbelbau eigentlich die einfachste Anwendung. Wir verkaufen auch Trägerplatten an Unternehmen, die stellen damit Gerüstmaterialien für Betonschallung, für Brücken und Wolkenkratzer. Also Sie sehen, die Bandbreite ist sehr weit, da kann man sich schon differenzieren. Und am Ende des Tages ist für uns nach wie vor eine große Differenzierung das Thema Nachhaltigkeit. Da sehen wir uns durchaus als Pionier und haben, was die ganze Technologie der Spanplatte angeht, sehr viel, sehr frühzeitig gemacht.
Kommen wir später noch drauf. Auch ein sehr spannendes Thema. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind 12 Jahre jetzt im Unternehmen?
11, um genau zu sein.
Etwa so. Genau, wenn man jetzt mal zurückschaut und unter der Überschrift der Transformation, was hat sich besonders in dieser Zeit jetzt verändert, wo Sie vor Ort sind und im Unternehmen aktiv sind?
Ja, sehr viel. Das Ganze steht ja hier auch unter Marken des Jahrhunderts. Deswegen fange ich vielleicht mal mit der Marke an. Flyderer ist ein Unternehmen, das aus verschiedenen Unternehmen zusammengekauft worden ist. Die hatten alle ihre eigene Vertriebsorganisation, auch ihre eigene Marke. Und eine der ersten Themen war dann auch mit meiner Ankunft, diese Marken zusammenzuführen unter die Dachmarke Flyderer. Das ist seit vielen Jahren erfolgreich gelungen, auch den Vertrieb zusammenzuführen in einen einheitlichen Vertrieb, der letztendlich dann aus allen Standorten heraus die Produkte vermarktet. Wir haben noch Produktmarken wie Duropal, Thermopal, die haben wir auch am Leben erhalten, weil sie in bestimmten Ländern eine extrem hohe Bekanntheit haben und einen Wert darstellen. Wir haben aber auch nach der Markenzusammenlegung schon weit vor Corona entschieden, unser Marketing komplett anders aufzustellen. Wir haben in der Vergangenheit sehr viele große Messen bespielt. Das haben wir dann schon vor Corona gestoppt, weil wir einfach gesehen haben, dass der Aufwand nicht im Verhältnis zu Nutzen steht. Wir haben aber keine Marketingbudgets gekürzt, sondern haben das Geld investiert in viele Direktmarketingaktionen auf regionaler Ebene und sehr stark in den ganzen Bereich Social Media und digitale Tools. Das waren sicherlich am Anfang auch große interne Widerstände im Unternehmen. Aber heute sind wir uns eigentlich alle einig, dass das der richtige Weg war.
Was waren die Auslöser dafür?
So ein bisschen die Beobachtung auf den ganz großen Messen, gerade in Deutschland, wo wir einen hohen Marktanteil haben, dass man doch auf der Messe kein Neugeschäft mehr in dem eigentlichen Sinne generiert hat. Da waren sehr oft, ich habe das immer so salopp gesagt, die Gespräche der Außendienster, der seinen Kunden gut kennt. Der Kunde kommt, man trinkt einen Kaffee, ist alles schön. Und dann sagt der Außendienster, nächste Woche komme ich vorbei und zeige dir die neuen Produkte. Dafür brauche ich dann keinen Messestand. Wir machen natürlich auch heute noch Messen, aber eher in den Ländern, wo wir noch nicht so bekannt sind und wo es um sehr, sehr spezifische Marktsegmente geht. Aber die ganz großen Flagship-Messen, die alle sehr hoch sechsstellig gekostet haben, die machen wir nicht mehr.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie auf Social Media Kampagnen machen? Machen Sie die dann, sind die Adressaten, dass Sie sagen, okay, das ist eher der Verarbeiter, das ist der Industriekunde, das ist der Endkunde? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir haben natürlich unterschiedliche Adressaten. Es fängt bei Architekten an, die an bestimmten Projekten arbeiten. Es geht natürlich über die Verarbeiter, das sind überwiegend Schreiner. Wir haben auch industrielle Kunden, aber die sind nicht so sehr der Ansprechpartner für Social-Media-Kampagnen. Es gibt in Deutschland und auch in den anderen Ländern eine überschaubare Anzahl an industriellen Herstellern. Die kennt man, die muss ich nicht mit Social-Media-Aktivitäten beschießen, das wollen die gar nicht. Aber es gibt eben Zehntausende an Schreinern und kleinere Verarbeitern. Die erreicht man eben über eine Messe nicht, aber die erreichen sie durchaus über Social-Media-Kanäle. Wir haben Experten eingestellt, die genau wissen, wie man das tut. Und man kann, das ist der große Vorteil, man kann sehr genau nachhalten, welche Kampagnen funktionieren anhand der Klickraten. Wie haben wir über die Kampagnen die Leute auf die Webpage geholt? Wer hat sich ein Muster bestellt in unserem Mustershop? Also Sie können das sehr genau nachvollziehen und können dann über Datenanalyse auch sozusagen diese Leads, diese Interessenten auch wirklich identifizieren und später auch bei Bedarf entsprechend kontaktieren.
Das ist ja total spannend. Das heißt, in der Kundengenerierung gewinnen, in der Adressierung von neuen Themen, im Beziehungsaufbau, ist das für Sie ein echtes Schlüsselthema?
Ja, absolut. Absolut. Und ich glaube, das geht auch heute gar nicht mehr anders. Ich möchte trotzdem betonen, der persönliche Kontakt ist total wichtig. Und ich habe immer gesagt, Geschäfte werden von Mensch zu Mensch gemacht. Das ist auch nach wie vor so. Und das basiert auf Vertrauen. Und Vertrauen kann man auch nur gewinnen, wenn man sich persönlich kennt. Und nicht nur nach einer Teamsitzung oder nach irgendwelchen E-Mails oder Chats. Aber Kommunikation ist eben anders geworden und man muss sich heute schon direkt Mühe geben, auch bei Kunden in den persönlichen Austausch zu kommen.
Ja, ich finde das auch hier total spannend, auch nochmal im Vergleich zu MEWA. Sie sind ja beide quasi im Investitionsgütervertrieb tätig. Das deckt sich auch nochmal, was Sie jetzt sagen, dass Sie sagen, wie wichtig eigentlich auch hier, dass Sie Ihre Truppe, Ihre gut ausgebildete und engagierte Truppe auf der Straße haben, die einen direkten Draht hat, aber die dann mit den anderen Maßnahmen unterstützt und lanciert wird. Jetzt habe ich eine Frage. Mit dieser Veränderung dieser Maßnahmen und diesen zusätzlichen Aktivitäten in einer Ansprache oder im Sales, wie hat sich eigentlich so die Customer Experience dadurch verändert?
Ja, ich würde sagen, die ist sehr viel breiter geworden. Es ist ein breites Klavier, das man spielen muss. Natürlich haben wir die persönlichen Kontakte, aber der Kunde hat eben sehr viele Touchpoints. Das geht über digitale Kommunikation, es geht auch über digitale Prozesse, über viel Informationsaustausch. Der ist heute viel intensiver als früher und er ist vor allen Dingen sehr viel schneller geworden. In der guten alten Zeit, sage ich mal, da konnte man sagen, das Ding ist in der Post, kommt in 3 Tagen, dann gab es einen Fax, da gab es die Antwort so ungefähr am nächsten Tag. Heute gibt es eine Mail oder eine Business-WhatsApp und da wird eigentlich erwartet, dass man innerhalb von ein paar Minuten antwortet. Das ist schon anspruchsvoll, auch für die Mitarbeiter, ist auch nicht immer erforderlich. Aber am Ende des Tages müssen wir uns dem stellen und müssen eigentlich auf allen Bereichen zu Neudeutsch performen, um für eine positive Customer Experience zu sorgen.
Ja, das ist ganz schön verrückt, wie sich quasi unsere Erwartungshalten aus einem Privatkonsumerverhalten auch auf diese B2B-Schiene übertragen hat. Und als Sie das so erzählt haben, habe ich mir gedacht, naja, das Leben in Ihrem Segment war sehr wahrscheinlich auch mal beschaulicher. Wenn wir nochmal über Ihre Kunden nachdenken, ziehen die da einfach so mit? Oder kommen schon mal Ihre Kollegen oder die Vertriebsleiter und sagen, Mensch, die sind ja total überfordert, wir müssen jetzt aufpassen und die drehen komplett an der Uhr.
Nein, das ist überhaupt nicht so. Also unsere Kundschaft ist zunächst mal mittelständisch geprägt. Sie hat auch eine gewisse Bodenständigkeit im positiven Sinne. Sie sind sehr innovativ, sie sind technisch bestens aufgestellt, so der typische deutsche Mittelstand, und sind total offen für diese Themen und treiben auch selber ihre eigenen Themen, wo wir sehen müssen, dass wir mitkommen. Es gibt aber hier und da sicherlich Themen, wo man sieht, dass wir doch alle in einer relativ traditionellen Branche unterwegs sind. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel versuchen, gewisse Standardprozesse, die heute über die Kundenberatung am Telefon laufen, wenn Sie versuchen, das in ein Kundenportal zu transferieren, da haben Sie hohe Widerstände. Ja, also wir sind da hartnäckig. Wir wollen das schaffen, weil wir auch gar nicht mehr das Personal kriegen mit dem ganzen Fachkräftemangel, um gewisse einfache Dinge nach wie vor mit zig Telefonaten zu regeln, wo man vielleicht mit 3 Klicks die Antwort 24/7 bekommen kann.
Aber ich glaube, was da den Unternehmen bald helfen wird, ist der Werkzeugkasten der KI. Und ich glaube, dann wird es auch auf der anderen Seite, sind die dafür empfänglicher. Das ist ja schon mal dieser erste Teil, den wir gerade besprochen haben, das ist ja schon mal alles so, ich sag mal, ein Transformationsjob, der sehr viel Engagement, aber auch Ambition erfordert. Aber jetzt haben sie ja nochmal eine andere Transformation vorangetrieben, das ist die ökologische Transformation. Ich kann mir ja vorstellen, wenn man Spanplatte hört, dass der eine oder andere da draußen erstmal sagt, nee, das ist ja irgendwie nicht gut, da ist ja irgendwie Chemie drin. Das hören sie ja sehr wahrscheinlich nicht zum ersten Mal.
Ja, von unseren Kunden nicht. Die wissen es natürlich, aber es ist selbstverständlich, als Konsument beschäftigt man sich damit nicht. Sie kaufen ein Endprodukt, und wenn Sie heute eine Küche oder einen Wohnzimmerschrank kaufen, sehen Sie ja gar nicht, was drin ist. Sie sehen das Äußere des Schranks. Am Ende des Tages ist es schon auch ein Hightech-Produkt. Ich habe eben gesagt, es gibt unglaublich viele Anwendungsbeispiele, und wir wären ja heute gar nicht in der Lage, diese ganzen Märkte mit Stahl oder mit Vollholz oder Keramik zu bedienen. Da würden wir die Welt noch mehr ausbeuten, was ihre Ressourcen angeht. Also es ist zwingend erforderlich, mit diesen Produkten zu arbeiten. Das wird auch seit den 60er Jahren, werden ja Spanplatten hergestellt, und wir waren Pionier schon vor 30 Jahren zu Beginn, auch Recyclingholz in die Spanplatte einzubringen. Und das ist heute technologisch ganz weit vorne, ist auch Standard in der Industrie. Ich denke, wir können uns nach wie vor rühmen, dort Vorreiter gewesen zu sein. Wir haben sehr viel Geld investiert. Wir sammeln im Grunde genommen Holz. Und da gilt in Deutschland eine sehr strenge Altholzverordnung, also auch nur bestimmte Holzqualitäten. Die kommen aus dem Bau, die kommen aus der Verpackung. Das können alte Paletten sein, Bauholz. Das können alte Möbel sein aus den Recyclinghöfen. Das wird eingesammelt, vorsortiert und geht dann bei uns in die finale Sortierung. Und wir haben Anlagen mit Röntgentechnologie, Luftstromfilter und Magnetfiltern. Und sie haben nachher wirklich ein nahezu 100% sortenrein Werkstoffholz, der dann in die Holzwerkstoffplatte geht, in die Spanplatte. Und darüber sind wir heute in der Lage, einen Holzmix zu fahren, der bis zu 60% aus diesem Recyclingholz besteht. Wir nennen das Post-Consumer-Recycling. Dann haben wir ungefähr 20%, das sind die Abfälle, die Reste aus der Sägeindustrie. Die wollen ja Konstruktionsvollholz verkaufen, da fällt viel Rest an. Das geht entweder zu uns oder in die thermische Verwertung. Und dann haben wir noch einen kleinen Anteil, auch ca. 20%, das ist Schadholz oder Durchforstungsholz aus dem Wald. Und insofern sind das heute nachhaltige Produkte, die sicher sind, die sich gut verarbeiten lassen, die qualitativ top sind.
Ich meine, mit 60% einem Anteil an, in Anführungsstrichen, Altholz oder Holz, was schon mal verwendet wurde, was quasi in den Kreislauf zurückgeht, das ist ja ein richtig hoher Anteil in so einem Werkstoffmaterial. Schaffen ja, glaube ich, sehr wahrscheinlich noch die Papierindustrie, logischerweise, aber schaffen ja die wenigsten. Jetzt steckt aber ja noch der Leim drin.
Ja. So, die Späne müssen zusammenhalten, deswegen gibt es natürlich einen Leim. Da gibt es auch unterschiedliche Ausprägungen, aber vom Grundsatz her sind das natürlich schon chemische Produkte, das kann man nicht anders sagen. Auch die sind safe, aber sie fußen am Ende des Tages auf der Ammoniakchemie und die basiert auf Erdgas. Und insofern sind wir ja auch hier gezwungen, als Unternehmen neue Wege zu gehen. Wir haben im letzten Jahr ein neues Produkt eingeführt, wir nennen es Organic Board, weil hier der Klebstoff auf organischen Verbindungen beruht. brauchen also kein Erdgas, haben ein absolut gesundes Produkt. Das führen wir gerade im Markt ein. Oh. Aber wie das so ist, das ist maximal nachhaltig, wenn Sie dann noch das kombinieren mit einem sehr hohen Recyclingholzanteil. Und wir sind auch in der Lage, bei dem Produkt bis zu 100% Post-Consumer-Recycling zu fahren. Aber es kostet eben mehr. Und da kommen wir dann leider sehr oft an die Grenzen dieser ganzen Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit. Der Konsument ist eben auch nicht immer bereit, dafür mehr Geld zu bezahlen.
Ja, das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, das ist ja auch, das haben wir im Vorgespräch festgestellt, dass es ziemlich komplex ist. Ich habe übrigens nach unserem Vorgespräch nochmal einen Bericht gelesen über Anteile von rezykliertem Material, die der Bauwirtschaft zur Verfügung gestellt werden. Und auf der Seite, ich sag mal, der Bauunternehmen oder der potenziellen Kunden ist die Bereitschaft im Moment noch gar nicht so hoch. Also da ist noch total viel Aufklärungsbedarf drin. Jetzt haben Sie aber vorhin noch was Spannendes gesagt, dass natürlich ja auch ein Teil des Holzes, um den Sie sich bewerben, wo dann später eine Küche oder ein Schrank draus werden kann, da bewirbt sich auch die Industrie, die quasi genau den gleichen Werkstoff thermisch verbrennt. Das ist ja schon irgendwie irre, die Situation, oder?
Ja, das ist so. Also Holz ist ein fantastischer Werkstoff. Er wächst nach, aber auch er ist begrenzt, steht nur begrenzt zur Verfügung. Und wir haben zunehmenden Bedarf nach Holz. Das eine ist, es wird mehr mit Holz gebaut. Es soll auch mehr mit Holz gebaut werden. Das ist auch richtig. Holz ist auch da ein Problemlöser für viele Themen, was das Bauen angeht. Und solange das Holz in einem Gebäude gebunden ist, ist das CO2 gebunden, ist das eine super gute Sache. Es wird aber zunehmend Holz auch thermisch verwertet. Wir haben eine Energiekrise in Deutschland, im Grunde ja immer noch. Wir wollen weg vom Erdgas, also braucht man Alternativen. Und als eine Alternative wird natürlich auch das Verbrennen von Holz gesehen. Und wenn man sich mal die Gesamtzahl anschaut, die ist unterschiedlich, ob man über Frischholz spricht oder ob man über Recyclingholz spricht. Aber ungefähr um die 70% des gesamten Holzaufkommens in Deutschland landen irgendwie in der thermischen Verwertung.
70% heute?
Ja, ja. Und das ist bei den Sägewerken, wird eben ein Teil zu Holzpellets gemacht. Das landet in den Pelletheizungen. Da stehen wir im klaren Wettbewerb. Und oft ist es so, dass diese sogenannten thermischen Verwerter bessere Preise bezahlen können als wir, weil eben die Energiekosten so hoch sind. Ja. Und dann haben sie gewisse Holzkategorien aus dem Altholz. Die dürfen wir gar nicht im Recycling für unsere Platten verwenden. Das wird auch verbrannt. Da sind wir auch nicht dagegen. Das machen wir in unseren Biokraftwerken ja auch. Aber es wird eben auch, es werden zunehmend alte Kohlekraftwerke umgerüstet auf Biomassekraftwerke und da entstehen gigantische Bedarfe an Biomasse und das ist eben auch Holz und Wald.
Ja, das findet hier oft in so einem Blindspot von uns statt, weil man sich das so gar nicht vorstellen kann. Da gibt es ja ganze Konsortien, die dann auftreten und dann auf einmal Energieversorger werden. Übrigens, ich wohne ja hier direkt im Wald in Oberpfalz und schaue dann immer auf den Schildern im Winter, wer das denn kriegt. Die letzten zwei großen Tragen bei uns im Wald bekamen eine Firma Lenting, heißen die, glaube ich, in Österreich. Die machen daraus Tencel, ein Material, was quasi in Textilien verwoben wird. Ich sag mal so, alternativer Baumwollstoff. Ich sag dann immer, der trägt einen Baum. Jetzt nochmal zurück. Heißt Ihr Unternehmen im Sinne einer Ressourcenallokation von Geld und auch Manpower, Sie investieren sehr viel in diese ökologische Transformation, dass Sie der Marktführer sind. Sie haben ja auch erzählt, dass Sie zum Beispiel die Architektenworkshops, die Sie machen, wo ja eine wichtige Zielgruppe bei Ihnen ins Haus kommt, die sehr wahrscheinlich für das Thema total empfänglich sind. Das machen Sie auf der einen Seite. Haben Sie auch damit dann sehr viel Aufklärungsarbeit zu machen bei Ihren unterschiedlichen Kunden?
Ja, das hat man. Und die Welt ändert sich hier auch ständig. Hinzu kommt sehr viel Aufklärung aufgrund neuer Gesetzgebung oder Regulatorien aus der EU, aus der Bundesrepublik heraus. Ja, wir müssen aufklären. Wir müssen unsere Stammkunden nicht mehr aufklären über die Leimsysteme und Recyclinganteil. Also das ist mittlerweile bekannt. Aber das Potenzial, das zum Beispiel Holzwerkstoffe im Gebäudebau haben, ist überhaupt nicht bekannt.
Das heißt, fängt gerade erst an?
Das fängt gerade erst an und die Bauindustrie ist bei allem Respekt eben auch eine traditionelle Industrie. Wir haben mittlerweile zwar schon den Stand, dass die Fertighausindustrie hohe Marktanteile gewonnen hat, mit über 20% Marktanteil in Deutschland mittlerweile. Dort wird sehr viel in Holzständerbauweisen gearbeitet mit Holzwerkstoffplatten. Das sieht man den Häusern von außen nicht an. Die sind verputzt, die sind verklinkert. Aber die Grundkonstruktion ist eine andere. Und das Ganze wird gerade übertragen auf den Mehrfamilienhausbau, auf Kindergärten, auf Schulen. Sie können mit dieser Holzständerbauweise wunderbar Aufstockungen in den Städten machen, was mit Stein auf Stein gar nicht so möglich ist, aus statischen Gründen. Und wir haben ja auch gar nicht mehr die Arbeitskräfte, die Stein auf Stein die Häuser bauen. So, und unsere Produkte sind eben sehr gut geeignet in einer seriellen oder teilseriellen Vorfertigung in der Halle mit hoher Automatisierung gefertigt zu werden. Und insofern, da geht es gerade erst los und da ist ganz viel Aufklärung zu leisten.
Ja, ich meine, das Gute für Sie ist, selbst so eine Stadt wie Berlin, die hat ja den Holzbaupreis ausgelobt seit Jahren. Ich glaube, in Berlin entsteht auch gerade das am schnellsten entstehende Wohnungsbauprojekt vorgefertigt. Ich glaube, das Konsortium ist ein deutsch-japanisches Unternehmen. Ich glaube, die Vorfertigung findet in Brandenburg statt. Auch zufälligerweise, die Stadt Berlin hat Schulen ausgeschrieben, quasi, ich sag mal so wie am Stück, auch in so einer Holzständerbauweise. Da hat sich viel getan. Das heißt, da würden sich ja für Ihr Unternehmen, tun sich ja echt neue Türen auf.
Ja, das ist so. Ja, für die gesamte Industrie und natürlich auch für Fleiderer, keine Frage.
Wenn man jetzt so weiterdenkt, ich meine, die Kreislaufwirtschaft ist in aller Munde. Ihnen ist das Thema ja nicht fremd. Wie geht das da bei Ihnen weiter?
Gut, wir können Platten mit bis zu 100% Postkonsumer-Recycling fertigen, aber am Ende des Tages, und das hatten wir eben schon kurz angesprochen, haben wir schon einen Markt und auch einen Kampf um den Rohstoff. Das gilt für Waldholz und das gilt auch genauso für Recyclingholz. Insofern würden wir das im Moment wahrscheinlich gar nicht hinbekommen, das mit 100% zu machen. Ich sehe aber auch die Sägerresthölzer genauso gleichwertig wie Recycling. Das geht entweder in die Verbrennung oder zu uns. Das hat ja keine andere Verwendung. Und das, was wir noch aus dem Wald beziehen, ist in der Tat minimal und würde ohnehin auch aus dem Wald entnommen werden. Also ich glaube, da ist nicht mehr so wahnsinnig viel Luft nach oben. Man kann da noch ein paar Prozentsätze in die Richtung schieben. Der nächste große Schritt ist sicherlich das Thema, dass man den Leim substituiert über nachhaltige Leimsysteme.
Mhm. Ja, spannend. Klar, Sie sind durch Ihr Business, durch die Produkte, die Sie haben, haben Sie da schon einen sehr, 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 sehr hohen Reifegrad. Eine Frage, die kommt mir jetzt, als Sie das so erzählt haben, sag mal so von 2020 mit Beginn der Pandemie bis heute, das Beziehen der Rohstoffe, wenn Sie da mal eine Prozentzahl dran machen müssen, um wie viel das für Sie teurer geworden ist, in etwa?
Also wir liegen heute sicherlich 50% höher als vor der Pandemie. Und wir haben eine sehr bewegte Zeit, vielleicht erzähle ich das noch ganz kurz, weil es gibt ja schon den Effekt, diesen Hügge-Effekt nach dem Ausbruch der Pandemie mit Ausgangssperren, kein Reisen, die Leute waren zu Hause. Und davon haben wir natürlich überproportional profitiert. Die gesamte,
das heißt,
Wertschöpfungskette.
Wir haben Europa vermöbelt, in Anführungsstrichen.
Naja, nicht wir alleine. Ja, jetzt sind wir nicht alleine im Markt. Aber ja, wir alle haben das gemacht. Der Bedarf war da. Das hat natürlich enorm die Preise getrieben. Und zwar auch unsere Einstandspreise. Die haben wir natürlich auch weitergegeben. Und wir hatten schon deutliche Preissteigerungen. Wir sind alle, da spreche ich jetzt mal für die ganze Industrie in Europa, auf Volllast gefahren. Das war eine tolle Zeit, aber wir haben heute eine komplett andere Zeit und wir werden dafür faktisch doppelt abgestraft. Denn hoher Preis, niedrige Nachfrage und heute niedrige Verkaufspreise. So, und insofern, die Preise sind immer noch stark energiegetrieben, die Energiekosten sind nach wie vor deutlich höher. Die Absatzpreise sind schon längst wieder auf dem Niveau vor Corona, aber die Einstandspreise nicht.
Wow, ja, das ist ein Brett. Aber klar, wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückblickt und mal überschaut, wie es selber war, und ich sag mal, wenn man heute die Fahrradindustrie anschaut, die singt das gleiche Lied. Gehen Sie heute mal in die Stadt und sprechen mit Leuten, die Laden haben. Ja.
Furchtbar.
Wilde, Gesch- Ja, wilde Geschichte. Lassen Sie uns mal über das Thema der Nachhaltigkeit mehr aus der unternehmerischen Perspektive sprechen, also nach innen ins Unternehmen gerichtet, Organisation. Wie fühlt es sich an, bei Ihnen heute zu arbeiten in Ihrem Unternehmen? Sie sind ein Mittelständler, aber dann trotzdem ein großer Laden. Wie bestehen Sie um den Kampf der Talente? Weil ich kann mir vorstellen, Sie brauchen auch wirklich Leute mit Expertise, die bei der Sache sind. Wie schaut das bei Ihnen aus?
Ja, wie es sich anfühlt, müssen Sie eigentlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen. Wir propagieren intern immer etwas, das nennen wir den Fleiderer-Spirit. Wir haben sicherlich einen extrem hohen Zusammenhalt der Mitarbeiter untereinander. Wir haben eine sehr geringe Fluktuation. Wir versuchen, auch wenn der Geschäftsführung kommt, dafür zu sorgen, dass wir alle uns auf Augenhöhe begegnen und eine offene Kommunikation pflegen. Das sind jetzt alles schöne Worthülsen, sagen die meisten Unternehmen. Aber ich denke mal, über die Fluktuation spricht das dann schon dafür, dass wir da irgendetwas auch richtig machen. Was die Talente angeht, das ist zunehmend schwieriger, muss man ganz klar sagen. Wenn wir vor 3-4 Jahren irgendwelche Stellen ausgeschrieben haben, da gab es da, ich und rede jetzt von ganz normalen Stellen, Sachbearbeiterfunktionen. Ja, da kriegen Sie 20, 30 Bewerbungen, da waren auch gute dabei. Heute bekommen Sie 2 und die passen auch nicht immer zu dem, was Sie gerade brauchen. Insofern das gepaart mit der Thematik Work-Life-Balance, weniger arbeiten, es geht halt nicht auf. Und mir hat noch kleiner erklären können, wie wir den Wohlstand in diesem Land halten wollen mit weniger Arbeit. Wir müssen eigentlich alle mehr arbeiten. Aber wir haben im Unternehmen ist es uns immer gelungen, die Position, die wir besetzen wollen, dann doch irgendwie zu besetzen. Es dauert dann unter Umständen etwas länger. Wichtig ist, glaube ich, wenn ich das noch ergänzen darf, gerade den jungen Menschen sind gewisse Themen sehr wichtig. Sinnhaftigkeit, die Nachhaltigkeit, soziale Standards. Ich glaube, wenn man das glaubwürdig rüberbringt und auch beweisen kann, dass es keine Worthülsen sind, dann bekommt man auch die Talente.
Das ist ja auch spannend, nochmal so von Ihnen zu erfahren. Sie sitzen ja nicht so in den super Hotspots der Republik, aber dass auch dort, wo Sie mit Ihrem Unternehmen sitzen, die Erwartungshaltung der arbeitenden Zunft ähnlich hoch ist. Auf der einen Seite aber auch die Motive, also das, was Sie als attraktive Arbeitgeber bieten können, auch ähnlich sind und dass Sie da durchaus mitspielen können. Welche Überzeugung aus Ihrer beruflichen Karriere oder aus Ihrer beruflichen Vergangenheit mussten Sie eigentlich in der letzten Zeit überdenken?
Ich bin immer ein großer Freund des Mittelstands gewesen, habe immer in mittelständischen Unternehmen gearbeitet, unterschiedlicher Größe. Und ich war immer der Überzeugung, gerade der deutsche Mittelstand, der ist extrem resilient, der ist erfolgreich, der wächst, der behauptet sich, auch unabhängig von politischen Rahmenbedingungen. Und die eine oder andere Delle, die überlebt man dann auch gut. Das macht mir jetzt schon Sorgen und ich weiß nicht, ob das noch so gilt. Wir merken halt zunehmend, dass wir doch in unserem ganzen wirtschaftlichen Tun abhängig sind, nicht nur von Geopolitik, sondern auch von der europäischen Politik, von der nationalen Politik. Die setzen eben die Rahmenbedingungen und die sind gerade denkbar schlecht. Und insofern habe ich jetzt etwas, was ich nie hatte, dass ich mir Sorgen um Deutschland mache als Wirtschaftsstandort und auch um den guten deutschen Mittelstand.
Das heißt, wenn Sie jetzt in Gesprächen sind mit Ihren Partnern und Kunden oder sind Format in Ihrem Haus, Sie laufen Ihnen den Weg, Sie haben die Möglichkeit, mit denen zu sprechen, die adressieren dann auch diese Stimmung an Sie selbst, also an Sie dann und sagen, ja, Herr Zinn, wissen Sie so und so.
Also ich kann nicht für die deutsche Wirtschaft sprechen, bin auch kein Verbandsvertreter hier, aber sowohl in meinem privaten Umfeld als auch im geschäftlichen Umfeld, die Stimmung war noch nie so schlecht. Und viele Unternehmer machen sich Gedanken, was machen sie mit ihrem Unternehmen? Will man das überhaupt noch an die nächste Generation weitergeben? Will die das überhaupt noch? Wollen die das ihren Kindern antun? Sind so Begriffe, die fallen. Also da ist hohe Verunsicherung und da ist sehr viel Frust. Und ich glaube, es ist ja wirklich 11:58 und da muss gegengesteuert werden.
Ja, auch hier kleine Anmerkung. Wen diese Themen interessieren, das Institut der Deutschen Wirtschaft bringt immer an einem Freitag den Newsletter raus. Jüngst war ein Newsletter genau zu dem Thema, was Sie gerade gesagt haben, Nachfolge. Also wie viel Unternehmen bis zum Ende des Jahrzehnts von einer Nachfolge betroffen sind. Ich glaube, es waren so 26.000. Und dann waren prozentual, also erstens, wenn kein Nachfolger da ist, das ist das eine, der Nachfolger ist da, will nicht. Aber einer der Haupttriebfedern waren das, was Sie gerade erzählt haben, dass die mit der Nachfolge einfach Herausforderungen da sind, die quasi für die potenziellen Kandidaten wie eine Art Herkulesaufgabe ist. Ja. Lassen Sie uns mal zu den Herausforderungen gehen, wo Sie einen Einfluss drauf haben. Haben Sie auch Herausforderungen mit der jungen Generation? Zum Beispiel mit der Generation Z?
Nicht so sehr. Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die so in dieses Horn tröten. Das ist jetzt irgendwie eine Generation, die performen nicht so wie andere. Also wir haben extrem viele gute junge Leute, die auch engagiert sind und die sind auch smart. Was wir natürlich schon ganz klar sehen, ich habe es eben so ein bisschen angesprochen, die Einstellung zur Arbeit, die ändert sich in Deutschland. Und es ist vielleicht nicht nur die Generation Z, es ist vielleicht auch noch die, die so dazwischen ist, ja, zwischen mir und denen. Ich sag mal, früher war man wirklich in Deutschland stolz auf Made in Germany, die Deutschen trugen und die Deutschen waren fleißig und haben Top-Qualität abgeliefert. Und man hat sich mit der Arbeit positiv identifiziert als Teil des Lebens. Das war, hat Deutschland ausgemacht, das war vielleicht auch anders als in anderen Ländern. Und heute habe ich den Eindruck, Arbeit ist wirklich nur noch Mittel zum Zweck. Ich reiße die Stunden ab und sehe zu, dass ich meinen Lohn bekomme. Und das ist ein Change im Mindset. Ich finde den nicht gut. Ich habe ja Gott sei Dank viele Mitstreiter, die noch anders denken. Aber es wird zunehmend schwieriger für gewisse Themen auch junge Leute zu begeistern. Versuchen Sie mal einen Vertriebler zu finden, Mitte 30 mit zwei Kindern, den Sie für 14 Tage nach Asien schicken können. Ja, ich sag mal, das haben wir alle gemacht, ohne zu zucken. Das ist heute ein schwieriges Thema.
Ja, schon wild. Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie gehen Sie damit um? Weil Sie haben die Themen ja trotzdem. Sie haben ja halt diese Themen, dass Sie diese Leute brauchen und dass Sie dann irgendwie einen Weg finden müssen, auf der einen Seite also von Ihrem Gegenüber was abzufordern, dass er sagt, okay, ich mache das, aber dass Sie dann selber nicht irgendwie Wunschkonzert aufmachen als Unternehmer.
Ja gut, das hat natürlich was mit Motivation zu tun. Ich glaube, erstmal ist wichtig, jeder muss verstehen, warum soll etwas gemacht werden. Er muss eine Sinnhaftigkeit verstehen. Das eine oder andere ist dann heute eben doch anders, weil es halt doch digital läuft. Und wir nicht für jedes Thema auch mehr diese enormen Kilometer reisen und fliegen. Das ist auch eine Erleichterung, das muss man auch positiv sehen. Ja, und dann geht es wirklich darum, die Richtigen zu finden. Das ist einfach so. Und wenn man die hat, dann muss man sie hegen und pflegen.
Ist das dann bei Ihnen ansteckend? Weil im Positiven, wenn man bei Ihnen arbeitet und dann angenommen, die Bewerberin, der Bewerber ist jetzt da, der fängt bei Ihnen an, dass sie dann sagen, hingegen, wenn er dann erstmal hier ist und hier mal 3 oder 4 Monate ist, dann hat er nochmal einen ganz anderen Move.
Ja, da bin ich vielleicht zu weit weg von all den Neueinstellungen, die wir immer wieder haben. Und das können vielleicht die Personaler besser beantworten. Aber ich sag mal, in den Vertriebsteams, die ich beurteilen kann, ist das schon ein Stück weit so. Das entsteht, ich habe ja eben gesagt, dieser Flyderer-Spirit. Und der trägt und der motiviert auch. Und da ist auch ein Zusammenhalt da. Ja, und wenn Einzelne da am Ende des Tages auch irgendwie stören, auch das hat man mal, dann muss man auch sehen, dass man diese Störung behebt.
Ja. Jetzt habe ich eine Frage, die mich persönlich interessiert. Wenn ich mir jetzt, ich schaue ja schon mal gern mir Fabriken oder Werke an, wenn ich mir jetzt ein Werk von Ihnen anschauen wollte, wo würden Sie mich hinschicken und warum? Sie sagen, gehen, das schauen Sie sich mal an und dann kriegen Sie den Mund aber nicht zu.
Ja, dann würde ich Sie nach Neumarkt schicken. Das ist immer noch
ist
in Deutschland.
Ist ja um die Ecke rum dann.
Ja, sehen Sie, Sie sind auch herzlich eingeladen. Kommen
ich.
Sie gerne mal vorbei, nehmen Sie die Einladung ernst, können wir gerne machen. Das ist nach wie vor in Deutschland das größte Spanplattenwerk. Wir produzieren fast 950.000 Kubik an dem Standort im Jahr. Und wenn Sie jetzt mal sehen, dass Sie auf einem LKW irgendwie 30, 32 Kubik bekommen, es sind viele LKWs. Also es ist schon auch ein Volumengeschäft. Und das ist ein spannender Standort, der breit aufgestellt ist.
Das mache ich. Ja, liegt, ist ja quasi bei mir in der Nachbarschaft. Schönen Dank dafür. So, ja, Zeit ist bald rum, Mensch. Das war ein dynamischer Applaus. Wenn Sie jetzt nochmal zurückschauen auf die letzten 10 Jahre, so mit all diesen Anstrengungen, haben sich all diese Transformationen, also die Transformationsbemühungen und die eingeschlagenen Wege, hat sich das gelohnt für Sie?
Unbedingt. Ja, es muss sich vor allem natürlich auch für das Unternehmen gelohnt haben. Unbedingt. Und ich glaube, das wird auch jeder andere Manager oder Inhaber bestätigen. Alle Unternehmen unterliegen einer ständigen Veränderung. Und wenn man die nicht mitmacht, dann ist man auch irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig am Markt. Also das hat sich gelohnt. Es hat auch Spaß gemacht. Es sind ja auch viele positive Dinge dabei. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man gut kommuniziert und dass man die Mitarbeiter mitnimmt auf diesem Weg. Und dann gibt es dazu eigentlich auch keine Alternative. Wir müssen uns auch den neuen Dingen, künstliche Intelligenz und so weiter, den müssen wir uns stellen, die müssen wir im positiven Sinne für uns einsetzen.
Ja, da haben Sie was ganz Wichtiges gesagt. Die Geschäftsmodelltransformation ist nicht verhandelbar. Ja, und auch alternativlos. Gibt es das, was Sie eigentlich anders machen würden? Nochmal so rückblickend.
Wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle etwas konsequenter gewesen zu sein. Und ich habe immer schon auch auf mein Bauchgefühl gehört, also nicht nur nach Zahlen, Daten, Fakten. Und an der einen oder anderen Stelle hätte man das vielleicht sogar noch stärker machen sollen.
Wenn Sie haben vorher dieses Wort der Performance angesprochen und damit auch verbunden den Erfolg. Wie messen Sie den Erfolg?
Also bei Flyderer sind wir schon stark auch datengetrieben, muss man klar sagen. Wir haben für alle unsere Bereiche, neudeutsch diese KPIs, also Kennzahlen, die Erfolg messen. Da gibt es sehr spezifische und natürlich am Ende des Tages ist es das Unternehmensergebnis und Cashflow. Nichtsdestotrotz ist das wird alles gemessen, das wird auch kommuniziert, da hängen auch Ziele dran. Es gibt aber auch weiche Faktoren. Fluktuation können Sie auch messen, aber es ist vielleicht nicht so ein harter Fakt. Kundenbindung, Kundenzufriedenheit, die Anerkennung im Markt, das sind auch Dinge, die einen dann langfristig tragen und die sind genauso wichtig.
Jetzt habe ich nochmal eine Frage, bevor wir zum Fragenhagel kommen, die mich jetzt nochmal interessiert. Über 100 Jahre alt. Wenn Sie so rumkommen auf Ihren Reisen, privat und so, und dann fragt, ja, was machen Sie? Und dann sagen Sie, Sie sind bei Flyderer. Wie viele Leute überrascht Sie, dass so viele Flyderer kennen? Oder ist es eher, dass Sie sagen, Herr Gilgen, Flyderer kennt dann gar keiner, ich gehe dann in die Aufklärung?
Also, wenn Sie international unterwegs sind, wird es schwierig. Okay, da klar. Muss man sich ehrlich machen. BMW ja, genau. So, wenn Sie bei Schreinern in Deutschland unterwegs sind, dann kennt man uns, in der ja, Möbelindustrie auch. Wir haben ja den Nachteil, dass wir eben keinen Intel Insight haben. Also wenn auf all diese
gute Kampagne demnächst.
Ja, das wäre toll. Unsere Kunden wollen das leider nicht. Also wenn wir auf alle unsere Platten ein kleines Logo draufdrucken könnten und das wäre auf jeder Küche und auf jedem Schrank, dann würde uns jeder kennen. Aber es funktioniert so leider nicht. Also insofern, wir sind im B2B-Bereich, wir sind ein größerer Mittelständler und so ist dann eben auch die Bekanntheit im Markt gut, außerhalb nein.
Fragenhagel.
Gut, dann lassen Sie uns jetzt mal in den Fragenhagel gehen. Heißt, nicht lange drüber nachdenken, es kommt eine Frage und ich bitte um eine rasche Antwort. Wie beschreiben Sie den deutschen Mittelstand mit drei Wörtern?
Bodenständig, innovativ, langfristig denkend.
Da will man doch arbeiten. Erinnern Sie sich an Ihren ersten Tag bei Flyderer?
Sehr gut, weil der war sehr speziell. Der war im Mai 2013. Und ich kam nach dem Urlaub, den ich vorher noch gemacht hatte, vor dem Jobanfang hier. Und mein erster Arbeitstag war die Messe Interzum.
Wow.
Ich kannte meinen Chef, der mich eingestellt hat und keinen Kunden, keinen Mitarbeiter. Das war ein spannender Tag.
Aber das ist doch toll. Sofort mit der großen Kapelle aufs größte Festival.
Ja, ja.
Überhaupt international. Herrlich. Was ist die wichtigste Lektion, die Sie im Unternehmen gelernt haben?
Man muss sich schnell anpassen an neue Gegebenheiten, muss das Unternehmen anpassen und dabei die Mitarbeiter mitnehmen.
Was ja nahe liegt, welche Ihrer Produkte haben Sie für den Eigenbedarf gekauft?
Ich habe mir im letzten Jahr eine schöne neue deutsche Markenküche gegönnt. Die Marke sage ich jetzt nicht, sonst sind die anderen Kunden enttäuscht, wenn sie es hören. Ja, und das war wunderbar und an der freue ich mich jeden Tag.
Und Sie haben die auch nur gekauft, weil Sie genau wussten, dass da Flyderer drin ist?
Da ist garantiert Flyderer drin und drauf, sowohl in der Platte als auch in der Oberflächenbeschichtung.
Was schätzen Sie, was schätzen Ihre Mitarbeiterinnen an Ihrem Arbeitsplatz?
Tja, auch das müssten Sie am Ende des Tages die fragen. Ich komme nochmal zurück, was ich gesagt habe. Wir sind ein dynamisches Unternehmen. Wir haben eine positive Story im Sinne der Nachhaltigkeit, Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. Wir haben eine gute Zukunftsperspektive, unsere Produkte werden gebraucht, die lassen sich nicht substituieren. Bauen mit Holz ist ein Zukunftsthema. Ja, und da nehme ich nochmal den Fleischer-Spirit.
In welchem Jahr werden Sie, ich sag mal, zu 100% nachhaltig oder Net Zero sein?
Gut, das Ziel der EU ist 2050 für Scope 1 und Scope 2. Ich denke, das schaffen wir. Wir haben die Werte in den letzten 3 Jahren, also unsere CO2-Emissionen, Scope 1, Scope 2, in den letzten 3 Jahren um fast 40% gesenkt. Da ist noch ein weiter Weg vor uns, vollkommen klar, aber ich bin da ganz zuversichtlich.
Helfen Sie uns mal, bei Ihnen ist das der größte Brummer ist die Entstehung der Produkte?
Ja, das ist natürlich auch energieintensiv, das machen wir über Biomasseanlagen. Dann haben Sie natürlich auch noch den Leim und dann sind Sie dann irgendwann bei Scope 3 mit was im Lifetime passiert und Transport und so weiter.
Okay. Hat Ihre Marke einen Leitsatz, ein Mantra?
Nicht im tieferen Sinne. Wir haben natürlich einen Slogan, Make Your Visions Work, Naturally Sustainable. Und Make Your Visions Work steht natürlich dafür, dass wir mit unseren Produktsortimenten die Ideen und Träume von Hausherren, von Architekten, von Investoren, von Möbelbauern verwirklichen kann. Und Naturally Sustainable erklärt sich fast von selbst, natürlicher Werkstoff. Und wir sind ein extrem nachhaltig aufgestelltes Unternehmen.
Etwas, das man bei Fleiderer nie sehen wird, ist
Ressourcenverschwendung.
Wow. Ja, das ist nail it down. Worauf freuen Sie sich im kommenden Jahr?
Ja, wir werden am 1. Januar unsere neue Kollektion, die Handelskollektion für den Holzfachhandel im Markt einführen. Die Vorevents, die beginnen jetzt schon Ende September. Die offizielle Einführung ist dann zum 1. Januar. Die läuft wieder 4 Jahre. Da freue ich mich natürlich auf die Resonanz. Sind tolle neue Sachen dabei. Und wir sind auch erstmalig mit einem kleinen Showmobil unterwegs, um im Direktmarketing mit unseren Händlern zusammen, mit Verarbeitern lokale Veranstaltungen zu machen. Darauf freue ich mich.
Mit dem Showtruck, da fahren Sie auch mal mit.
Ja, es ist jetzt kein Riesentruck, aber deswegen habe ich Showmobil gesagt und nicht Truck. Aber okay, da werde ich auch mal dabei sein, absolut.
Wenn in Ihrem Unternehmen eine Medaille verdient hat, für welche Leistung hat Ihr Unternehmen eine Medaille verdient?
Ich glaube dafür, dass wir uns ständig anderen Marktgegebenheiten gestellt haben, versucht haben, sie positiv mitzugestalten. Auch die Transformation, über die wir gesprochen haben. Ja, und ich denke, da haben vielleicht alle Mitarbeiter, die da mit viel Herzblut auch für gekämpft haben, eine Medaille verdient.
Lieber Herr Zinn, das war großartig. Schönen Dank, dass ich all diesen Fragen gestellt habe. Und auch bei Ihnen finde ich, das ist, Ihr Unternehmen ist echt nochmal eine Blaupause für das, was deutsches Unternehmertum und deutsche Marken leisten können. Ja, man beachte, unseres Gesprächsgegenstand war eine Spanplatte. Da fing das ja ganz an, wie seinerzeit bei mir war mit den Lappen und man sieht eigentlich, wie viel Know-how da drin steckt. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und für das Unternehmen. Im Thema Neumarkt komme ich auf Sie zu. Schönen Dank, dass Sie bei uns im Kanal dabei sind. Haben Sie eine gute Zeit. Ade, tschüss.
Danke, herzlichen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Das war's mit einer neuen Folge Marken des Jahrhunderts. Auch in der nächsten Folge spreche ich wieder mit spannenden Unternehmen über ihre Vergangenheit, ihre Zukunft und ihren Markenkern. Mehr Informationen zu den Marken des Jahrhunderts und den Unternehmen dieser und aller anderen Folgen finden Sie in den Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie den Podcast bewerten oder uns in den Kommentaren ein Feedback dalassen. Mein Name ist Raphael Gilgen, das waren die Marken des Jahrhunderts. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Studio ZX präsentiert Marken des Jahrhunderts mit Raphael Gilgen.